ARD.
Hundert Jahre lang haben sie hier Kupfer abgebaut im Mansfelder Land im Süden von Sachsen-Anhalt. 100 Jahre davon hat die Eisenbahn dabei gute Dienste geleistet. Sie transportierte Bergleute und Erz, Kohle für die Kupferhütten und Schlacke, Schnaps und Brot für die Kumpel. Heute ist das Kupferrevier Geschichte, aber die Tradition halten sie hier hoch und sie sind immer noch stolz auf den Bergbau. Zu erleben bei der Mansfelder Bergwerksbahn, die wir heute besuchen bei unserem Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich begrüße Sie dazu herzlich. Hettstedt im Mansfelder Land, knapp 14.000 Einwohner. Vor ein paar Jahrzehnten rauchten hier noch die Schlote und die Bergleute fuhren in die Gruben ein. Schon zu DDR-Zeiten hat sich der Kupferbergbau aber eigentlich nicht mehr richtig gerechnet und war vom Staat subventioniert worden. Mit der Wende kam dann das schneller aus. Übrig geblieben ist nicht viel. Ein bisschen Industrie und ein Teil der Bergwerksbahn, die früher einmal alle Schächte und Hütten hier in der Region miteinander verband.
Das ist nämlich das ehemalige Empfangs- und Sozialgebäude der Mansfelder Bergwerksbahn hier am Standort Kupferkammerhütte. Hier fuhr am 15. November 1880 der erste Zug ab.
Marco Zettel kennt die Geschichte des Bergbaus und der Bergwerksbahn wie kaum ein anderer. Seine Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht. Er arbeitet heute für den Verein Mansfelder Bergwerksbahn, der dieses Stück Industriekultur betreibt und lebendig hält. Bevor die Eisenbahn das Leben der Bergleute erleichterte, gruben sie hier schon seit Jahrhunderten das Kupfererz aus der Erde. 1199 wurde der Kupferschieferbergbau das erste Mal urkundlich erwähnt.
Der Urbergmann hat im Prinzip seinen kleinen Schacht gedäuft und daneben einen Schmelzofen gebaut und hat seinen Kupferschiefer gefördert, hat seine Schubkarre beladen, hat es über den Hof gefahren, um dort geröstet, geschmolzen, je nachdem, und hat es dann weiterverkauft.
Irgendwann kam es dann zur Spezialisierung. Der Bergmann hat das Erz gegraben, der Hüttenmann das Metall herausgeschmolzen. Die Hütten wurden größer und effektiver, haben aber Wind fürs Feuer gebraucht, um höhere Temperaturen zu erreichen.
Da hat sich euch mal keiner mehr hingestellt und den ganzen Tag diesen Blasebalg per Hand betätigt, ja, sondern das hat man dann mit Wasserkraft abgesichert. Also mussten diese Hütten irgendwo an einen Fluss, sodass im Prinzip hier böse Sieben, Wipper und so weiter, diese ganzen Bäche und Flüsse, die es hier Mansfelder Land gab, mit Hütten voll gepflastert wurden. Und in diesen Hütten wurde entsprechend dann das Kupfer geschmolzen. Der Schacht war euch mal ausgeerzt. Der Bergmann hat sich ein neues Loch gebuddelt, meistens Richtung Osten, ja, weil das Kupferschiefer Richtung Osten immer weiter einfällt und ist im Prinzip von der Hütte immer weiter weggewandert.
Die Entfernung zwischen Schacht und Hütte nahm über die Jahrhunderte also immer weiter zu. Die Transportwege für das Erz wuchsen. Dazu kam, dass zum Schmelzen viel Holzkohle benötigt wurde, hergekarrt aus dem Harz.
Man hat mal ausgerechnet, um 1850 waren ja ca. 2000 Pferdefuhrwerke täglich unterwegs, nur um diesen Kupferschieferbergbau hier aufrechtzuerhalten.
2000 Fuhrwerke mit jeweils 3 Pferden macht unterm Strich 6000 Pferde.
Wir hatten ja so viele Pferde im Bergbau, dass wir vor 2 Jahren unsere Rossschlächterei in Eislem schließen mussten. Bis dahin haben wir die aufgegessen gehabt. Jetzt sind sie alle, jetzt muss man woanders sich ein Pferd kaufen, wird schon schwierig.
Jedenfalls war der Transport mit Pferdefuhrwerken langsam und beschwerlich und teuer. Die vielen Pferde mussten gefüttert und gepflegt werden. An dieser Stelle kam dann die Eisenbahn ins Spiel. Am 15. November 1880 fuhr der erste Zug von der Kupferkammerhütte im Süden von Hettstedt aus.
Das war eine 5,5 Kilometer lange Eisenbahn schon mit Dampfbetrieb und die hat noch ein Nebengleis oder ein Anschlussgleis zu den Eduardschächten, das ist aber eine Pferdebahn. So fing das alles hier an, mit diesen 2 Eisenbähnchen zwischen diesen 4 Objekten.
Die Vorteile der Eisenbahn lagen auf der Hand. Es konnten größere Mengen transportiert werden als mit Pferdefuhrwerken. Der Transport war schneller und damit deutlich billiger. zumal die Bergwerksbahn als Schmalspurbahn mit 750 mm Spurweite gebaut wurde. Das sparte nochmal Kosten. Das Netz wuchs, erklärt Marco Zettel vom Verein Mansfelder Bergwerksbahn.
Immer wenn ein Schacht aufgemacht wurde, wurde dort ein Gleis hingelegt. Wenn der Schacht wieder stillgelegt wurde, wurde das Gleis wieder zurückgebaut. Wenn ein neuer Schacht aufgemacht wurde, wurde wieder ein Gleis hingebaut und so weiter. Es war also immer eine Bewegung in dem Netz.
Bewegung auch bei den Namen der Schächte und Hütten. Zu DDR-Zeiten bekamen sie andere Namen verpasst, benannt nach den Helden der Arbeiterklasse oder der herrschenden politischen Ideologie. Sie hießen Thälmann-Schacht oder Karl-Liebknecht-Hütte, Fortschrittsschacht oder August-Bebel-Hütte. Die Züge transportierten zuerst riesige Mengen Kupfererz von den Schächten zu den Hütten und dann Schlacke und Kupfer wieder weg.
Wir haben also vorne mit der Tagesproduktion von 6000 Tonnen Kupferschiefer angefangen und hier sind wir so irgendwo bei 90 Tonnen und zum Schluss sind wir so bei 80 Tonnen. Ja, also aus 6000 Tonnen Erz wurden 80 Tonnen Kupfer gewonnen. Da kann man sich ja vorstellen, was das für eine Energieschlacht war.
Außer Kupfer gewannen die Hüttenleute übrigens ganz nebenbei auch noch Silber.
14.213 Tonnen Silber wurden hier abgebaut in der Mansfeld. Das ist im Prinzip ein Nebenprodukt gewesen und mehr wie im Harz und im Erzgebirge zusammen jemals an Silber abgebaut worden. Und die haben Silber abgebaut. Das war bei uns also nur so ein Nebenprodukt, was man halt mit gewonnen hat, weil Silber im Kupfer dazu führt, dass das spröde wird. Also so wie noch Silber im Kupfer ist, kann ich das nicht verarbeiten. Also das musste auf jeden Fall getrennt werden.
Die Züge haben aber nicht nur Erze und Schlacke und Kupfer transportiert, sondern auch Deputat, Dinge, die die Bergleute zusätzlich zum Lohn bekommen haben. Am bekanntesten ist vielleicht der Schachtschnaps, der Grubenfusel oder Kumpeltod, wie er auch hieß. Das war aber der kleinste Teil des Deputats. Käse und andere Milchprodukte gehörten ebenso dazu wie Schokolade und Brot.
In den 19. Jahrhundert gab es hier öfters mal Hungersnöte. Der Bergmann war nämlich ein armes Schwein, würde man heute sagen. Ja, der hat zwar den ganzen Tag gearbeitet, aber nichts verdient oder konnte sich für seine paar Kröten nichts großartig leisten. Der musste also noch Ackerbau und Viehzucht betreiben. Und wenn da noch eine Missernte dazwischen kam, dann sah es halt etwas trübe aus. Ja, und da gab es immer mal Streiks und Aufstände hier im Mansfelder Land. Und um die Leute zu beschwichtigen und zu beruhigen, wird heutzutage das Cannabis freigegeben. Damals hat man das anders gelöst, man hatte einfach Brot gebacken für die Leute. Und so wurden drei große Backfabriken gebaut, eine in Helbra, eine in Kloster Mansfeld, eine in Hettstedt-Großörner. Und dort wurden 4 Pfund Brote oder 8 Pfund Brote, also Riesenbrote gebacken für die Leute. Und die konnten die sich dann vergünstigt mit nach Hause nehmen.
Apropos nach Hause. Nach der Schicht brachten die Züge die Berg- und Hüttenarbeiter wieder zurück in ihre Wohnungen.
Die können so Sachen auch abspringen. Darum heißt diese Bahn oder hieß die Bahn auch früher im Volksmund Geigelmannsbahn. Mansfeldisch Geigen, sich überschlagen. Also wenn man abspringt aus dem fahrenden Zug, überschlägt man sich ja erst mal. Und wenn die Bergleute da rausgehüpft sind, dann waren es Geigelmänner. Und deshalb hieß das Ding dann Geigelmannsbahn. Aber diesen Begriff hören wir ungern. Wir sind die Mansfelder Bergwerksbahn.
Die Arbeit in den Bergwerken und Hütten und an den Halden mit dem Gesteinsabfall war hart. Fast nur Männer schufteten unter Tage und in den riesigen Industriekomplexen wie der Kupferkammerhütte.
Im Ersten Weltkrieg wurde hier maximal Kupfer benötigt und dann wurden die Frauen der Bergleute eingestellt. Die mussten sich also nochmal durch diese Halden durchwühlen. Jedes Steinchen mit der Hand anfassen, gucken, ob da irgendwo ein bisschen Grünspan dran ist. Wenn ja, kam das im Prinzip in den Einförderwaren und wenn nicht, kam es dann wieder auf Halter.
Mit einer Länge von gerade mal 5 Kilometern hat die Mansfelder Bergwerksbahn ihren Betrieb aufgenommen. 1880 war das. Keine 50 Jahre später erreichte das Streckennetz eine Länge von fast 100 Kilometern. Und so wie das Streckennetz wuchs, so mussten auch Durchlässe, Unterführungen und Brücken gebaut werden. Die Vogelsangbrücke war eine der größten.
Hier ist ja der Hintergrund, dass der Großgrundbesitzer von Volkstedt hier seine Ländereien nicht zur Verfügung stellen wollte für den Trassenbau und man im Prinzip hier einen großen Umweg in Kauf nehmen musste und übers Tal bei Eisleben einen großen Damm und mehrere Brücken bauen musste. Die ist hier 1973 zurückgebaut worden und die anderen drei Brücken sind von Kampfgruppen gesprengt worden für den Ernstfall. Gleichzeitig hat auch die Mansfeld dann hier in dem Jahr ihren Schrottplan mehr als übererfüllt, haben sie danach nie wieder geschafft. Ist klar, wenn ich 4 solche großen Stahlbrücken verschrotte, das kann ich ja im nächsten Jahr nicht wiederholen.
Von der Kupferkammerhütte in Hettstedt im Norden über Kloster Mansfeld bis nach Eisleben im Süden reichte das Schmalspurnetz der Bergwerksbahn mit vielen Zweigstrecken zu den einzelnen Schächten und mehreren Anschlüssen an die große Eisenbahn, erzählt Marco Zettel vom Verein. Für ihn ist das Mansfelder Land ein Eisenbahnland.
Wir hatten hier also eine Unmenge von Eisenbahnen. Die Halle-Gasseler Eisenbahn, die Kanonenbahn, die Halle-Hettstädter Eisenbahn, die elektrische Kleinbahn, die Wipperlise und dann haben wir natürlich noch die Bergwerksbahn und die Eisenbahn der Mansfeld und bis hin zur Bergeisenbahn bzw. Pioniereisenbahn in Vatterode, viele Eisenbähnchen. Und dann auch nochmal die Anschlussbahn und die Grubenbahn und alles, was so die Mansfeld noch bedenkt. Die ganzen Umladestationen der Anschlussbahn, sprich große Bunkeranlagen, diese Kippanlage in Helbra, die Anschlussbahn in Eisleben mit der Millionsbrücke, wo auch noch die Seilbahn von den Otto-Schächten zu sehen ist und.
Das alles ist inzwischen Geschichte. In den 1960er Jahren erschöpften sich die Kupferlager, die letzten Schächte wurden stillgelegt. Die Anschlussgleise auch. Anfang der 1990er Jahre übernahm der Verein Mansfelder Bergwerksbahn den Betrieb auf rund 11 Kilometern Strecke zwischen Hettstedt und Kloster Mansfeld. Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer in der App der ARD Audiothek. Mein Tipp, jetzt gleich abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. Heute besuchen wir die Mansfelder Bergwerksbahn im Süden von Sachsen-Anhalt im Mansfelder Land. Die Museumsbahn wird von einem Verein betrieben. Fahrten mit Dampf- und Dieselzügen gibt's das ganze Jahr über, außerdem Führungen im Lokschuppen und auf dem Gelände zu besonderen Anlässen. Alle Informationen finden Sie im Internet unter bergwerksbahn.de. Ein paar hundert Meter vom Bahnhof Hettstedt entfernt liegt der Bahnhof Kupferkammerhütte. Das alte Bahnhofsgebäude ist ziemlich verfallen, soll aber in den nächsten Jahren wieder hergerichtet werden. Dann wird dort eine Ausstellung untergebracht über die Bedeutung der Bergwerksbahn für den Kupferschieferabbau. Ein Teil der Ausstellung ist jetzt schon zu sehen, und zwar gleich daneben im Lokschuppen.
Ich stamme aus dem Mansfelder Land. Ich bin hier geboren in Burg Irner Neudorf. Und mein Vater war Bergmann auf dem Otto-Brosowski-Schacht. Erst Untertage. Er musste auch nicht in den Krieg, weil er Holzfachmann war von jung an und musste den Schacht abteufen mit, also immer mit Holzbauten versehen, damit er nicht absäuft. Dann war er Steiger und hat aber leider Schlaganfall gehabt und war dann Arbeitsvorbereiter, Dispatcher. Und wie ich dann so im kindlichen, jugendlichen Alter war, gab es dort Ärzte, Zahnärzte und auch normal. Und da bin ich mit dieser Bergwerksbahn auf den Brosowski-Schacht gefahren, wenn ich zum Doktor oder zum Zahnarzt musste. Die waren gut versorgt mit sanitären Einrichtungen.
Mein Opa ist Lokführer bei der Bergwerksbahn gewesen und ich stamme vom Bendorf und wohne jetzt in Helbrau und da hat man diese Verbindung einfach immer dazu. Ich selber habe damals bei der Deutschen Reichsbahn gelernt und habe da, sage ich jetzt mal, auch zur Eisenbahn ein bisschen Bezug. Mein Vater hat auf der August-Bewehr-Hütte gearbeitet als Betriebselektriker. Es waren relativ wenige, wo kein Familienmitglied im Mansfeld-Kombinat angestellt war. Es hat ja die Umgebung geprägt. Der Hauptarbeitgeber, glaube ich, war das Mansfeld-Kombinat mit den Tausenden von Arbeitsplätzen. Vom Bergbau an sich als Wirtschaftszweig ist nichts mehr da. In Helbra ist ja der Schmidtschacht. Da sieht man dann, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen was, wie in Helbra das Rohstein geschmolzen worden ist, was ja über die Eisenbahnstrecke von Erfurt nach Magdeburg in Helbra angeliefert worden ist und von Helbra im Übergangsbahnhof dann in die Hütte reingefahren wurde. Da war ich zum Beispiel Fahrdienstleiter auf dem Stellwerk.
Also ich bin ja Lokalpatriot und echter Mansfelder. Bei mir ist es das Gesamtkonstrukt. Die Bergwerksbahn ist nicht ohne Bergwerke vorstellbar. Deshalb bin ich genauso Bergbau interessiert wie Eisenbahn interessiert.
Und was fasziniert Sie an der Eisenbahn, an der Bergwerksbahn besonders im Vergleich zu einer normalen Eisenbahn oder zu anderen Transportmitteln?
Das hat natürlich auch mit Kindheitserinnerungen zu tun, wo ich Kind war, vorher ja noch richtiger Regelverkehr hier mit Erzzügen und so weiter und so fort. Und da ist man natürlich als Kind schon immer an die Strecke gegangen und hat dort zugeguckt, ja, und zugehört und hat sich natürlich auch mal mit dem Personal verbotenerweise unterhalten. Dadurch ist man natürlich, naja, angefixt worden, hatte Modelleisenbahn später und irgendwann hat es mich dann beruflich halt zur Bergwerksbahn verschlagen über einige Umwege und so bin ich dann halt hier gelandet.
Wie viel Hauptberufliche gibt es denn bei der Bergwerksbahn und wie viel machen es ehrenamtlich mit?
Also wir sind im Moment so 107 Mitglieder, die das ehrenamtlich machen. Dazu kommen eine Handvoll Festangestellte, die Vollzeit arbeiten, und ungefähr nochmal 10, 15 Leute, was so Minijobs sind und Buftis sind und teilweise noch so ein paar Leute, die Sozialstunden ableisten müssen und so.
Also haben Sie genügend Leute, die die viele Arbeit machen?
Jein, also das ist wie in jedem Verein, es gibt natürlich viele Mitglieder und davon ist ein Teil dann aktiv. Ich sage mal, die 10%, die immer aktiv sind, die haben wir natürlich. Und bei größeren Events steigert sich das auch mal so bis auf 50%. Aber natürlich hauptsächlich bei der Reparatur von Fahrzeugen und Arbeiten an Strecken wird noch jede helfende Hand benötigt.
Sie hören Abenteuer Eisenbahn, einen Podcast von MDR Thüringen. Alle Folgen finden Sie bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für Ihre Fragen und Anmerkungen. Ich freue mich über Post an abenteuer-eisenbahn@mdr.de. Um die Mansfelder Bergwerksbahn geht's heute. Und nein, eine Bergwerksbahn fährt nicht ins Bergwerk, nicht unter Tage. Wie überall auf der Welt gibt's auch unter Tage Schienen und Eisenbahnen. Schon im Mittelalter zogen Bergleute ihre Transportwagen auf einer Art Schiene, lange bevor es Eisenbahnen gab. Heute fahren Züge auch unter Tage und transportieren Bergleute und Material. Diese Züge heißen aber Grubenbahnen. Die Mansfelder Bergwerksbahn ist keine Grubenbahn und fährt deswegen nicht unter Tage. Um 14.33 Uhr fährt der Dieselzug vom Bahnhof Kupferkammerhütte nach Bendorf ab. Das Dieselbrummen hört sich nicht ganz so nostalgisch an wie bei der Dampflok. Sehr nostalgisch ist aber der Wagen, in dem wir sitzen. Toni Modesti vom Bergbahnverein erklärt den Unterschied zwischen den verschiedenen Personenwagen.
Die Sachsenwaren, die wir hier haben, wo wir jetzt hier drin sitzen, die sind im Schnitt 60 bis 40 cm breiter. Der eigentliche Mansfeldzug hat keine Bühnen vorne und hinten, sondern nur Türen. Ist wie gesagt in dem Sinne auch dann halt schmaler und wurde halt früher halt nur für die Personenbeförderung benutzt. Dort gab es auch keine Tische drin, dort gab es keine Toilette, so wie wir es jetzt hier schön bei uns sehen, auch in den Wagen, sondern wirklich nur rechts und links eine Sitzreihe. Und zwischen den Beinen hatte der Bergmann so viel Platz, also keine 10 cm.
Moment mal, wie kommen denn sächsische Wagen nach Sachsen-Anhalt ins Mansfelder Land? Für die politische Führung der DDR war der Kupferbergbau wichtiger, als im Erzgebirge in Sachsen nach Gold oder Silber zu graben.
Da hat dann die oberste Riege der DDR-Führung gesagt, ihr Sachsen, ihr müsst jetzt Waren abheben, wir brauchen die Mansfelder Land. Mit dieser Bahn wurden ja damals nicht nur die Mitarbeiter befördert, damals auf einer Gesamtstrecke von ungefähr 94 Kilometer. Also sprich, jede Schachtanlage musste irgendwo angebunden werden. Das auch in einem schnellen Tempo. Deswegen sind die originalen Mansfeldzüge auch schmaler, weil man brauchte nicht so viel Obacht hier auf die ganze Gleisanlage. Wie viel Platz brauche ich rechts und links? Muss ich irgendwo einen Berg abtragen? Muss ich eine Brücke bauen? So eine Sachen sind damit entscheidend gewesen. Aber trotzdem mussten die Sachsen damals diese Waren hier, wo wir jetzt drin sind, auch abgeben, weil hier das Wichtige war einfach der Kupferbergbau.
Kupfer bauen sie hier schon lange nicht mehr ab, aber die Relikte aus dieser Zeit sind noch sichtbar. Überall Halden aus Abraum.
Ja, jetzt von ein bisschen weiter kommt, für den ist das natürlich unsere tollen Pyramiden hier was Besonderes. Die meisten stehen auch unter Denkmalschutz. Sie werden jetzt gleich, wenn wir jetzt hier wieder aufs freie Feld kommen, auf der linken Seite mehrere kleine Halden sehen. Rechts haben wir hier in Fahrtrichtung gerade eine große Halde. Das ist schon industrieller Bergbau. Und diese kleinen Halden jetzt hier auf der linken Seite, die wir gleich zum Vorschein kommen werden, das sind die ältesten Halden von 1400. Die wurden sogenannte Familienhalden genannt, weil die im Familienbetrieb aufgebaut wurden. Da hat man wirklich wenige Meter unter der Erde, so 4-5 Meter Kupferflöze gefunden. Und hat die dann von Hand ausgehoben.
Einige der Halden sollen abgebaut werden, als Schotter für den Straßenbau. Und nach wie vor sind Kupferreste in dem Gestein. Manche Brocken schimmern grün. Deshalb überlegt man auch, mit neuer Technologie das restliche Kupfer rauszuholen.
Die Station Kupferkammerhütte, wo sie eingestiegen sind, war bis auf, sagen wir mal, 10, 15 Jahre gar nicht befahrbar oder anfahrbar für uns, weil die so kontaminiert war, dass man da Angst hatte, dass man mit jedem Fußtritt irgendwelche Sachen mit in die Welt trägt. Hier wurden früher aus dem Bergbau 50 verschiedene Elemente des Periodensystems mit aus der Erde geholt.
Kupferkammerhütte, Eduardschacht, Paradies, Siersleben, Tondorf, Zirkelschacht, Boxtal, Bendorf. So heißen die Stationen der 11 Kilometer langen Strecke. Auch wenn es wünschenswert wäre, mehr kann der Verein nicht leisten. Die ganze Kraft steckt hier drin.
Aktuell haben wir 8 Personenbeförderungswagen in Besitz und auch die meisten in Betrieb. Dazu kommen 2 kleine Gepäckwagen. Wir haben aktuell 2 Triebfahrzeuge in Betrieb. Einmal die Lok 11, die werden wir wahrscheinlich irgendwo jetzt auf der Strecke kreuzen. Dampflok, Bauart von Bohrenstein und Goppe aus Berlin. Und hier die V10 als Diesel-Lok. Die Diesel-Lok in dem Sinne ist aber auch uns nur zur Verfügung gestellt. Die gehört offiziell der Maloba Bahnwerkstatt, mit dem wir zusammenarbeiten und denen eigentlich auch der Endbahnhof in Kloster und Wendorf zum Beispiel gehört. In Hedstedt im Lokschuppen haben Sie ja gesehen, dort steht auch noch die Lok 10 und die Lok 20.
Auf der rechten Seite tauchen Normalspurgleise auf. Parallel zur Schmalspurbahn fährt hier der Regionalexpress zwischen Erfurt und Magdeburg. Früher gehörte dieser Abschnitt zur Kanonenbahn. Sie verband im Ersten Weltkrieg Berlin und Paris. Hauptsächlich Waffen transportierte man hier, Material für die Soldaten.
Wir haben auch die Möglichkeit, das ist immer so ein bisschen in Absprache mit anderen Eisenbahnunternehmen, Vereinen, haben wir ja auch schon Parallelfahrten gemacht auf der Normalspur. Zum Beispiel vorletztes Jahr erst mit den Stassfurter Eisenbahnfreunden. Wir warten dann hier so hinterm Gebüsch, sage ich mal, und telefonieren dann. Wir kommen jetzt hier auf der Normalspur und dann gibt hier der Dampflokfahrer richtig Jas, dass die Fotografen nach 2 Dampfloks auf 2 verschiedenen Spurbreiten mal live in Action sehen. Wie gesagt, hier auf der rechten Seite ist jetzt quasi die ehemalige Kanonenbahn. Und die treffen wir ja im Normalfall auch in Kloster Mansfeld. Und die zweite Gleise in Kloster Mansfeld gehört dann quasi der Wipperliese. Die fährt bis ins Wippertal, Endstation in Wippra und auch wieder zurück. Die Strecke wird auch von der Mansfelder Bergwerksbahn mit betreut. Aber das Betriebsunternehmen, was den Zug fährt, ist ein anderes geworden. Wir freuen uns, dass die Strecke weiterhin, wie gesagt, erhalten ist. Die Wipperliese fährt auch im Normalfall April bis Oktober jeden Samstag, jeden Sonntag und ich glaube auch einmal im Monat mittwochs.
Das Wippertal war früher Erholungszentrum für die Bergleute. Auch heute ist das Tal beliebtes Ziel, zum Beispiel für Wanderer und Radfahrer. Wie kam denn Toni Modesti eigentlich zum Zug? Und warum kontrolliert er Fahrkarten und erklärt den Fahrgästen, was sie rechts und links so alles entdecken können beim Blick aus dem Fenster?
Ich bin eigentlich bis letztes Jahr um die Zeit aktiv Fußballer gewesen. Aber mit 36 Jahren machen die Knie auch nicht mehr ganz so mit. Da sollte man auch mal sich ein neues Hobby suchen. Und ich habe jetzt einen 8-jährigen Sohn und wir wohnen hier direkt an der Strecke. Also sprich, die Bahn fährt hier seit 36 Jahren, seitdem ich denken kann, bei mir am Garten vorbei. Und mein Sohn ist natürlich auch jetzt hin und weg schon eine ganze Weile. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt hier Mitglied.
Viel wird mit Ehrenamtlichen gearbeitet. Für einige Aufgaben braucht man dann aber doch Profis. Wenn es ums Fahren der Loks geht zum Beispiel, dann kann man das nicht einfach so machen. Da gehört eine richtige Qualifikation dazu.
Wir haben gestern erst wieder den letzten Regelzug noch gehabt, der ist nachmittags gefahren. Der Lokführer zum Beispiel, der saß davor noch mit 300 km/h auf dem ICE durch Deutschland und fährt dann am nächsten Tag hier mit 25 km/h eine V10 auf 750 mm Spurweite.
Jetzt wird unsere kleine Diesellok noch langsamer. Die Strecke steigt die ganze Zeit an. Auch wenn es nur ein wenig nach oben geht, die Lok hat ganz schön zu kämpfen. Schließlich wurde sie eigentlich nur für den Rangierbetrieb gebaut. 11 Kilometer mit 3 Waggons und voll mit Leuten, das ist dann schon sportlich für die Lok. Und plötzlich bleibt der Zug stehen. Die Lok braucht eine Verschnaufpause.
Also dieser Halt ist jetzt leider nicht geplant. Das ist dieselbe Stelle, wo wir vorhin ja angehalten haben. Und vorhin war der Luftfilter dicht und jetzt funktioniert aber irgendwas mit dem Luftfilter wahrscheinlich gerade nicht mehr.
Nach kurzer Pause geht es dann aber doch weiter und die Diesellok zieht die 3 Wagen souverän bis zum Endbahnhof Bendorf in Kloster Mansfeld. Damit endet unsere Fahrt mit der Bergwerksbahn durchs Mansfelder Land, das Kupferrevier im Süden von Sachsen-Anhalt. Vielleicht haben Sie Lust bekommen, die Gegend selbst mal zu erkunden. Die Bergwerksbahn bietet auch viele Themenfahrten an, nicht nur für Eisenbahnfreunde, aber rechtzeitig buchen, die sind auch schnell mal ausverkauft. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie, WDR Zeitzeichen, der tägliche Podcast über Geschichte von der Antike bis heute zu historischen Persönlichkeiten und Ereignissen. Gibt's in der ARD-Audiothek. Das war Abenteuer Eisenbahn, der Podcast von MDR Thüringen. Auch diesen Podcast bekommen Sie immer in der App der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge. Wie immer am letzten Sonntag im Monat, Ihr Markus Wetterauer. Woo!